Wir haben es gerade gesungen, das Bild des Tors, der Tür, etwas ganz, ganz Wichtiges im Advent, etwas Wesentliches, was sich in vielen Kirchenliedern findet, offene Türen. In der Bibel selbst ist allerdings an vielen Stellen nicht nur von einer offenen, sondern auch von einer verschlossenen Tür die Rede. Ebenso von einer schmalen Pforte, einer kleinen und engen Tür. Damit wird sich Norbert gleich im Bibeltext oder in der Auslegung des Bibeltextes in der Predigt beschäftigen. Meine Aufgabe ist es jetzt allerdings, euch auf diese Predigt einzustimmen. Und so eine Einstimmung funktioniert recht gut mit einem Bild. Wenn man jetzt in eine bekannte Suchmaschine die Worte enge Pforte eingibt, dann landet man bei folgendem Bild. Auf den ersten Blick ein recht fröhliches, farbenfrohes Bild. Doch dieser erste Blick trügt. Schaut man nämlich genauer hin, findet sich in dem Bild einerseits eine himmlische Vorstellung und andererseits eine recht apokalyptische. Oben in der linken Ecke brennende Häuser, Dämonen, der Weltuntergang. Ich möchte allerdings bei dem unteren Teil dieses Bildes beginnen, das ist auch der Grund, warum wir dieses Bild ausgesucht haben, Norbert und ich, weil es nämlich Türen und Tore hat. Und zwar genau zwei Stück. Auf der einen Seite dieses breite Tor mit drei Bögen, recht offen, für alle zugänglich. Und auf der anderen Seite eine kleine, schmale, enge Tür, die ins Reich Gottes führt. Dahinter ein recht beschaulicher Weg. Durch Grün, durch ein paar Wäldchen. Es sind nur vereinzelt Menschen dort zu sehen, ein paar Lämmer. Und die einzige Gefahr, die sich auf diesem so paradiesischen Weg findet, ist ein Löwe. Aber wenn man genauer anschaut, stellt man fest, der ist eigentlich angeleint. Also keine Gefahr droht einem auf diesem Weg. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das interessantere Bild, da hat man viel mehr zu gucken und zu suchen und zu schauen. Ein breiter Weg. Ein Weg durch ein Tor, über dem das Reich der Welt steht, das gleichgesetzt wird mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Darauf gehe ich jetzt mal nicht weiter ein. Dieser Weg führt vorbei an schönen Häusern, an einem Casino, führt vorbei an einem Vergnügungspark und kurz vor der Hölle findet man auch noch ein Fußballstadion. Und die einzige Verbindung, die es zwischen dem kleinen, beschaulichen, engen Weg, der beinahe wirkt wie aus einem Touristenkatalog eines Schwarzwald-Wandervereins, und diesem breiten Weg gibt, so scheint es, ist in der Mitte diese Kirche. Doch auch da, wenn man genauer hinschaut, lediglich ein einziger Mensch bewegt sich von dem breiten Weg durch die Kirche hindurch auf den schmalen. Und was passiert? Die Brücke unter ihm stürzt zusammen und er fällt in diesen Graben. Das Bild, es suggeriert ganz klar, du musst dich hier unten entscheiden, alle anderen Wege rüber von diesem breiten Weg hin zum schmalen, hin zur Gottesfestung mit den Kronen und dem Himmelreich sind dir sonst verschlossen. Ich finde dieses Bild recht gruselig. Zum einen, weil es ganz genaue Vorstellungen hat, was gut und was böse ist. Und wir Europäer sind wohl automatisch schon auf dem Weg schnurstracks gerade in die Hölle, denn über dem Reich der Welt weht zum einen die amerikanische und zum anderen die europäische Fahne. Es scheint ganz genau zu wissen, was passiert, wenn man durch dieses breite Tor geht, wenn man mal einen Vergnügungspark aufsucht oder ein Fußballstadion. Es arbeitet mit klaren Bildern, gut und böse, gottgefällig und teuflisch, dämonisch. Es gibt klar vor. Ich finde dieses Bild aber auch deshalb so gruselig, weil das Reich Gottes hier abgeschottet ist wie eine Festung. Die Tür zum Reich Gottes ist im Gegensatz zu dem des Reichs der Welt verschlossen. Es wird auch noch durch Stacheldraht geschützt. Es gibt wirklich keinen einfachen Weg rein. Man muss sich schon ganz schön anstrengen, um da reinzukommen. Und ich finde dieses Bild gruselig, weil es eine Form der Selbstbestätigung ist. Denn niemand, der sich auf diesem breiten Weg weiß, niemand, der irgendwie die Vermutung hat, vielleicht ist das nicht alles so recht, was ich mache oder wie ich lebe, wird ein solches Bild bejahen. Ein solches Bild kann nur gut finden, wer sich auf dieser Seite, auf der Seite des schmalen Weges weiß. Nur der kann dann rüberschauen und über das Reich der Welt urteilen. Aber ist das die Absicht Jesu, schwarz-weiß zu sein, zu verurteilen, eine Legitimation für eine Selbstdarstellung zu geben? Ist das die Absicht Jesu, diese Aussage zu treffen, als er davon sprach, dass es eine schmale Pforte und eine verschlossene Tür gibt? Was hat es mit dem Reich Gottes auf sich und einer schmalen Pforte? Das wird jetzt Norbert ausführen.
Ja, ich finde das Bild auch nicht so wahnsinnig attraktiv. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Wer von euch hat denn das Bild schon gekannt? Ah, es gibt 2, 3, 4. Wer hat denn die Vorgängerversion gekannt? Das ist nämlich ein Update. Das sind noch ein paar mehr. Das Bild gibt's bestimmt, ich schätze mal, dass es 100 Jahre alt ist oder so. Das hier natürlich nicht, das ist das Update. Das hing bei meiner Oma im Wohnzimmer, überm Sofa. Meine Großeltern waren sehr fromm und gläubig geprägt. Und als Kind hat man dann dieses Bild angeschaut. Und man hat vor allem daraus gelernt, was man alles nicht darf. Was alles direkt in die Hölle führt. Und man hat Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt. Interessanterweise kommt dieses Bild in der Bibel gar nicht vor, in der Art. Es wird nur geredet von an mehreren Stellen von einer schmalen Tür und einem breiten Weg. Aber was da drauf stattfindet und was wohin gehört und wie, ob man da hin und her kann dazwischen, das ist biblisch gar nicht belegt. Das heißt, dieses Bild ist wieder mal so ein Beispiel dafür, dass es keinen interpretationsfreien Zugang zur Bibel gibt und dass allzu oft Menschen aus ihrer persönlichen Perspektive die Lücken füllen, die die Bibel lässt. Und da wird's dann gefährlich, weil es schnell moralisch wird und auch hier eben sehr moralisch wird. Wahrscheinlich von irgendjemandem, der sich auf dem schmalen Weg wähnt, der versucht vielleicht seine Gemeindeglieder oder die nächste Generation zu warnen vor all den Versuchungen und all dem Bösen, das es gibt in der Welt. Von Teste West angefangen über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit bis hin zur Kirche, die scheinbar auch höchst suspekt zu scheinen scheint. Und einigem anderen. ICE fährt da auch übrigens, ich weiß nicht warum, ob Zugfahren womöglich auch irgendwie schädlich ist. Okay, wir haben eine Predigtreihe, es geht um das Reich Gottes. Wir haben gedacht, es passt sehr gut in die Vorweihnachtszeit, über das Reich Gottes zu reden. Weil darum geht's ja an Weihnachten, dass Gottes Reich zu uns kommt, dass Gott sich für uns öffnet, dass Gott uns Zugang gibt zu sich und wir ihn einlassen. Wir haben gerade einige Lieder gesungen, wo so die Vokabel auch war, öffne dein Herz, mach dich offen für Gott. Das Reden von Gottes Reich ist nicht so sehr Mainstreaming, ist kein großes Thema heute, aber zu Jesu Zeit, zur biblischen Zeiten, da war das ein ganz großes Thema. Es gab die Vorstellung, dass irgendwann alles anders sein wird. Dass irgendwann alles Böse, alles Schwierige und Schwere, alles, was das Leben beeinträchtigt, alles, was tötet, alles, was ungerecht ist und schlimm ist, dass das irgendwann ein Ende haben wird. Warum? weil Gott eine Herrschaft errichten wird, die nur noch seinem Willen entspricht, wo nur noch stattfindet, was Gott selber möchte. Gab da unterschiedliche Varianten davon. Die eine haben gedacht, und es war auch eine Erwartung, die sie an Jesus geknüpft hat, dass Gott einen Messias schickt, der auf Erden so ein Königreich des Himmels aufrichtet und alle, die gegen dieses Königreich sind, ausmerzt und dann nur noch die Platz haben, die auch diesem König folgen möchten. Und es gab die Vorstellung, dass es so ein jenseitiges Himmelreich geben könnte, das diese Welt ablöst und eine neue Ära, eine neue Wirklichkeit schafft. Und immer hat die Leute beschäftigt eine Frage, die sie selber betroffen hat, nämlich die Frage, wer hat dort seinen Platz? Wer darf leben in diesem zukünftigen Himmelreich? Jesus ist immer wieder genau diese Frage gestellt worden. Wer darf eigentlich rein in dieses Reich Gottes? Wer bekommt das ewige Leben? Wer wird gerettet? Und immer wieder hat Jesus andere Antworten gegeben auf diese Frage, immer daran orientiert, wer da gerade vor ihm steht und fragt. Dem hat er eine persönliche Antwort gegeben. Wir haben heute eine Bibelstelle ausgesucht aus Lukas 13, Vers 22 bis 30, wo Jesus eine ganz lange Antwort auf diese Frage gibt. Jesus setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Er zog von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und er lehrte die Menschen. Einmal fragte ihn jemand: Herr, werden nur wenige gerettet? Da sagte Jesus zu den Leuten: Ihr müsst euch anstrengen, um durch die enge Tür hineinzukommen. Das sage ich euch, viele werden hineinwollen und es nicht schaffen. Wenn der Hausherr aufsteht und die Tür verschließt, dann werdet ihr draußen stehen, an die Tür klopfen und rufen: Herr, mach uns auf! Aber er wird antworten: Ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Dann werdet ihr sicher sagen: Wir haben doch mit dir gegessen und getrunken, du hast doch auf den Straßen unserer Stadt gelehrt. Aber der Hausherr wird euch antworten: Ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Macht, dass ihr alle fortkommt, ihr Übeltäter. Da draußen gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Denn ihr werdet alle im Reich Gottes sehen, Abraham, Isaak, Jakob und sämtliche Propheten, aber ihr selbst werdet ausgeschlossen sein. Viele werden kommen aus Ost und West und aus Nord und Süd und sie werden zu Tisch liegen im Reich Gottes. Seht doch, die jetzt bei den Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Und die jetzt bei den Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Ja, also kein sehr feiertäglicher, schöner Text, wo man sich dran erbauen kann. Ein schwieriger Text, finde ich. Ein Text, der mir auch so nicht richtig in mein theologisches Koordinatensystem passt, den ich schwer verdaulich finde und vielleicht bin ich gar nicht so allein damit. Der Text beginnt mit einer frommen Frage. Herr, werden nur wenige gerettet? Was will eigentlich jemand hören, der so eine Frage stellt? Ich stelle mir vor, dass es jemand ist, der sich absichern will. Jemand, der erwartet, dass Jesus jetzt sagt: Klar, es wird nur eine kleine, aber sehr erlesene Auswahl sein, die Elite, die da drin sein wird in Gottes Reich. Aber du bist natürlich auf jeden Fall dabei, so wie du lebst. Das wäre doch was, so ein Schulterklopfen, Anerkennung für ein vorbildliches, frommes Leben. Da wird man doch gleich 5 Zentimeter kürzer. Aber wie ging's diesem Mensch wohl? Wie stand er da, als er die Antwort von Jesus gehört hat? Vielleicht wurde er 5 Zentimeter kleiner. Wäre nicht schlecht, dann passt er besser durch den kleinen Durchgang. Jesu Antwort hat 3 Teile. Der erste Teil heißt: Strengt euch an. hat nur einen Satz. Ihr müsst euch anstrengen, um durch die enge Tür hineinzukommen. Da haben wir wieder dieses Bild von der engen Tür, das uns vorhin zu dem Bild geleitet hat. Mehr steht übrigens da auch nicht da, wie nur dieser Satz. Worum geht's mit diesem, bei diesem Bild von der zu kleinen Tür, die an verschiedenen Stellen in den Evangelien auftaucht? Da ist zum einen die Tür. Sie ist offen, offensichtlich. Auf dem Bild war sie übrigens zu. Man kann durchgehen. Der Zugang zu Gott ist frei. An Weihnachten singen wir in einem Lied, heut schließt er wieder auf die Tür ins schöne Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Zu gut Deutsch, wir Christen glauben, dass wir durch Jesus einen Zugang zu Gottes Reich und Gottes Wirklichkeit haben. Immer wieder hat Jesus das auch betont und hat Menschen eingeladen und hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also eigentlich ein positives Bild. Offene Türen sind, glaube ich, für uns alle irgendwie positiv besetzt. Wir freuen uns, wenn uns verschiedene Türen offen stehen und wir uns entscheiden können. Aber diese offenen Türen, die nützen einem nur was, wenn man durchgeht. Und je nachdem, was es für eine Tür ist und was dahinter kommt, kann das ganz unterschiedlich riskant und anspruchsvoll sein. In unserem Fall ist schon die Tür selber und der Durchgang anspruchsvoll. Die Tür ist zu klein. Und das heißt, man kann nicht mit vollem Gepäck durch. Man kann nicht auf hohem Ross in das Reich Gottes kommen. Man muss sich bücken, durchquetschen, vielleicht kriechen. Dieses Bild hat, glaube ich, einen Symbolcharakter. Ins Reich Gottes kommt man nicht mit Stolz und mit einer Anspruchshaltung, hallo, hier bin ich, empfangt mich würdig, sondern ins Reich Gottes kommt man auf Knien und gebückt vor Gott. Wer zu Gott will, der muss sich vor Gott beugen, ihn anerkennen, dass Gott ihm was zu sagen hat, in seinem Lebensentwurf, in seinen Lebenszielen, anerkennen, dass Gott will, dass man ihm das ganze Leben widmet. Durch die enge Pforte kriechen, ein Bild von Umkehr zu Gott, das hat was auch zu tun mit Selbsterkenntnis, mit Erkennen von eigenen Schatten und Fehlern und Schuld und mit der Bitte, Herr, ich schaff's vielleicht nicht allein, mir mein Himmelreich zu bauen und zurechtzukommen in meinem Leben. Ich brauche Hilfe, ich brauche dich. Das kann erniedrigend sein und dann ist man plötzlich auf den Knien. Und dann, wenn man durch ist, erwartet einen auf diesem Bild eine schöne, idyllische Landschaft, wo man so einen Spazierweg machen kann. Jesus hat anders über diesen Weg des Christseins geredet. Ihr müsst euch anstrengen, sagt Jesus zu dem Mann, der gerettet werden will. Ihr müsst euch anstrengen. Das sagt Jesus auch immer wieder seinen Nachfolgern. Kümmert euch als erstes um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr bekommen, was ihr zum Leben braucht, sagt Jesus in der Bergpredigt seinen Jüngern. Einem Schriftgelehrten und Pharisäer sagt er, ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen mit all eurer Kraft. Das ist euch wahrscheinlich auch klar, aber eins sage ich euch auch, ihr müsst auch eure Mitmenschen so sehr lieben, wie ihr euch selber liebt. Erst dann habt ihr Gottes Gebot erfüllt, anspruchsvoll. Seinen Nachfolgern sagt Jesus mal, wer mit mir gehen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen, um Gott zu dienen. Das alles klingt anspruchsvoll und anstrengend und es kann tatsächlich auch anstrengend sein, zu Gott zu gehören und mit Gott zu leben. Sich in der Welt, die von sich behauptet, auch ohne Gott ganz gut klarzukommen, zum Gottvertrauen und Glauben zu bekennen. Da könnte man sich zum Beispiel lächerlich machen damit. Oder in einer Kultur, in der die Wahrheit nicht gern gehört wird und in der immer nur die anderen schuldig sind, eigene Schuld zugeben, ehrlich sein, anderen ihre Schuld verzeihen. Das macht einen Unterschied, aber ob man dadurch besser vorankommt, weiß ich nicht. Oder die Erde bebauen und bewahren, sie kultivieren, statt sie einfach nur zu benutzen und zu plündern, ist irgendwie anspruchsvoller. Für Gerechtigkeit und Versöhnung eintreten, bringt einem selber nicht wirklich was. Seine Zeit, sein Know-how, sein Vermögen für Mitmenschen und Gottes Sache zur Verfügung stellen, heißt Verzicht üben. All das sind so Splitter von dem, was es bedeuten könnte, für uns als Christen zu leben. Der Einsatz für Gottes Anliegen in allen Bereichen unseres Lebens, das ist das, was Jesus da meint mit dem Anstrengen. Wir sind nicht nur angesprochen als künftige Bürger in der neuen heilen Welt, die Gott fix und fertig für uns irgendwo bereitstellt zwischen den Wolken des Himmels, sondern wir sind gefragt als Mitarbeiter Gottes, die dafür sorgen sollen, dass sich dieses Heil, das Gottes Willen entspricht, schon hier und jetzt ausbreitet und das Böse und Schlimme und Schlechte zurückgedrängt wird. Christliches Leben ist nicht nur Zuspruch, nicht nur Vergebung, nicht nur Bewahrung, nicht nur Sinngebung. Und dann geht's mir immer gut. Christliches Leben ist auch Gottes Anspruch an unsere ganze Existenz. Übrigens, das Wort Christsein gibt's in der Bibel gar nicht. In der Bibel gibt's dafür zwei andere Worte, die das mit Gottleben bezeichnen, die Jesus benutzt. Er spricht von Jüngern, also von Schülern, die das tun, nachahmen, was er ihnen zeigt. Und er spricht von Nachfolge. Das ist die Lebenshaltung, die Jesus von uns will. Jünger sein und nachfolgen, ihm nachfolgen. Das ist eine Lebenshaltung der Verantwortlichkeit und der Mitarbeit, der Beteiligung an Gottes Sache. Vielleicht klingt es für einige von euch dann schon ziemlich anspruchsvoll, so Christsein für Extreme oder so. Aber es gibt kein billigeres Christsein. Es gibt kein passives Christsein. Es gibt kein Christsein aus der Zuschauerperspektive. Christsein ist auch kein passives Warten auf irgendein zukünftiges Gottesreich, sondern ein Verwirklichen dessen, was Gott will, im Hier und Jetzt. Und dazu will uns Gott kriegen und deswegen gibt Jesus diese Antwort auf die Frage mit, wer gerettet wird. Ich komme zu dem zweiten und langen und unangenehmen Teil dieser Geschichte, wo es um die Menschen geht, die vor der verschlossenen Tür stehen. Ich lese es nochmal. Das sage ich euch, viele werden hinein wollen und es nicht schaffen. Wenn der Hausherr aufsteht und die Tür verschließt, dann werdet ihr draußen stehen, an die Tür klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Aber er wird antworten, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Dann werdet ihr sicher sagen, wir haben doch mit dir gegessen und getrunken, du hast doch auf den Straßen unserer Stadt gelehrt. Aber der Hausherr wird euch antworten, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Macht, dass ihr alle fortkommt, ihr Übeltäter. Da draußen gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser fromme Mann dastand, als Jesus ihm das entgegen sagte? Ich gebe zu, mir stößt das auf und es stört mich. Mit einem Gott, der die Türen verschließt, der Leute draußen stehen lässt, wo es nur noch Heulen und Zähneklappern gibt, tue ich mich ziemlich schwer. Und wahrscheinlich bin ich da dabei nicht allein. Aber es lässt sich nicht leugnen, es gibt in den Evangelien an verschiedenen Stellen solche harten Worte Jesu. Wir können einfach einen Bogen drumherum machen und nur das, was uns gefällt, predigen, aber wir würden damit auch was verfälschen. Es gibt diese schroffen und drohenden Worte. Spannend, wichtig, interessant ist, an wen sich diese Worte richten. Jesus sagt solche harten Worte niemals zu denen, die eigentlich als die Schlechten und Bösen und Sünder und Schuldigen gelten. Er spricht diese harten Worte immer zu denen, die sich für die Ersten, nachher ist ja von den Ersten die Rede, halten, die sich für Gottes Elite halten. Er spricht diejenigen an, die auf sich selber zeigen und sich ganz sicher sind, dass sie den Himmel verdient haben. Er spricht diejenigen an, die selbstsicher und selbstgerecht und dabei manchmal dann ganz schön lieblos und arrogant sind. Und er stellt die, die meinen, sie seien so gut, und ihr ganzes Lebenskonstrukt in Frage. Ganz anders redet Jesus mit denen, die man nur so aus dem Blickwinkel als die Schlechten am Rand der Gesellschaft sieht. Da gibt's den korrupten Zöllner Zachäus. Jesus erweist ihm die Ehre eines Besuchs. Zachäus ändert sich und Jesus sagt ihm dann zu, heut freut sich der Himmel über dich. Da ist die in flagranti erwischte Ehebrecherin. Jesus rettet ihr das Leben und er sagt, ich werde dich nicht verdammen, geh und sündige nicht mehr. Und da ist der Mörder, der neben Jesus gekreuzigt wird, zu dem sagt Jesus, heut wirst du mit mir im Paradies sein. Merkt er, wie anders Jesus da redet? Lauter Zuspruch, Anerkennung, herzlich willkommen bei Gott. Ich bin froh und dankbar für diese Bibelstellen, weil die eindeutig zum Ausdruck bringen, dass man sich den Himmel nicht verdienen kann und nicht verdienen muss, sondern dass man Gottes Menschenliebe immer nur geschenkt bekommt. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil von evangelischem Glauben, das zu erkennen, dass der Mensch aus Gnade allein vor Gott bestehen kann und nicht, weil er irgendwas richtig gemacht hat. Unverdient als Geschenk. Paulus schreibt im Römerbrief, wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Als Martin Luther diese Stelle gelesen hat und begriffen hat, dann war das für ihn so ein richtiges Aha-Erlebnis, dass sein Leben komplett und sein Denken über das, wie Glaube funktioniert, komplett gewandelt hat. Die Pforte des Paradieses war mir aufgetan, schreibt er hinterher über diesen Augenblick. Er war befreit von der Vorstellung, dass er sich anstrengen muss und dass seine Anstrengung womöglich zu wenig sein könnte und er vielleicht keinen Platz haben könnte im Himmel. Er hat kapiert, ich werde einen Platz geschenkt bekommen. Wenn Zachäus, die Ehebrecherin und der Mörder am Kreuz Zugang zu Gottes Gegenwart bekommen, dann dürfen alle, wir alle auch drauf hoffen. Als Beschenkte, als Begnadigte, als Menschen, die sich ihrer Schuld bewusst geworden sind und ihrer Mängel, sind wir bei Jesus herzlich willkommen, werden wir angenommen und gerettet. Dürfen wir mit ihm an seiner Herrschaft bauen, indem wir ihn nachahmen, mit unserem Leben Nachfolge. Trotzdem stehen noch diese harten Zeilen von den Menschen vor der Tür, die anklopfen, die nicht rein dürfen, sondern als Übeltäter weggeschickt werden, dorthin, wo es nur Heulen und Zähneklappern gibt. Die Menschen, die da stehen, die sagen, wir haben mit dir gegessen und getrunken, wir haben deine Reden gehört, also irgendwie, wir gehören doch irgendwie zu dir, lass uns rein. Aber dieses Bescheidwissen, dieses Hören, Kennenlernen, wir haben uns doch schon irgendwo gesehen, das scheint nicht genug zu sein. Es fehlt eine Reaktion darauf, eine Reaktion auf Jesus, der in seinen Reden immer wieder gesagt hat, komm mit und mach mit. Durch eine Tür muss man durchgehen. Es braucht eine Gehbewegung von uns. Und Jesus spricht hier Leute an, die diese Gehbewegung nicht gemacht hat. Jesus verlangt von uns ganz sicher nicht, dass wir uns den Himmel irgendwie verdienen müssen. Aber er widerspricht uns, wenn wir meinen, wir hätten den Himmel verdient. Weil wir getauft sind, weil wir Kirchenmitglieder sind, weil wir Bescheid wissen über alles Mögliche, im Rallye-Unterricht waren, weil wir ab und zu auch mal beten und ansonsten einigermaßen anständig und gut bürgerlich leben. Jesus fordert uns alle raus, Schritte zu tun, ihm hinterher mitzumachen bei seinem großen Projekt, seiner Mission, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und das ist nicht nur Pflicht und anstrengend und was weiß ich, das ist auch was Großartiges, was Schönes, da mit dabei sein zu können. Und ich bin froh, dass dieser Bibeltext endet, nichts mit dem, was ich gerade gesagt habe, sondern mit diesem Vers. Viele werden kommen aus Ost und West und aus Nord und Süd und sie werden zu Tisch legen im Reich Gottes. Da kommt nochmal ein ganz neues Bild ins Spiel. Ein schönes Bild, ein Festmahl. Und alle sind da, aus allen Himmelsrichtungen. Jesus spricht vor 2000 Jahren über Globalisierung, über eine Internationalität, ein Miteinander von Menschen, das wir nicht hinbekommen mit der UNO und unseren Bemühungen. Da sitzen dann im Reich Gottes plötzlich Kurden und Syrer und Juden, Ukrainer und Russen, Amerikaner und Afghanen, Chinesen und Norweger. Und sie alle sind verbunden über alles Trennende hinweg, weil ihnen klar wurde, dass sie vor Gott zueinander gehören, Geschwister sind und dass sie gemeinsam zu Gott gehören. Auch das ist eine Überlieferungslinie in der Bibel, die nicht nur diese eine Stelle hat, sondern die sich quer durch die Bibel zieht. Schon am Anfang werden alle Menschen auf Gottes Schöpferhandeln zurückgeführt. Später dann sagt Gott zu dem Abraham, ich will mit dir was machen, aber es geht nicht nur um dich, sondern durch dich sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Später sagt der Prophet Jesaja, prophezeit es in so einer Vision, viele Völker ziehen los, rufen einander zu, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seinen Weg zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie Gott es will. Bei Paulus taucht es in den Briefen an einigen Stellen auf, zum Beispiel Philipper 2, dort steht, im Namen Jesu werden sich alle Knie beugen, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. In der Offenbarung kann man nachlesen, dass Menschen und Könige aus allen Völkern kommen zu Gott in sein Reich, um Gott zu verehren und zu beschenken. Also am Ende wird das so eine ganz große Vision von Gottes Reich gezeichnet. Eine Vision, die wahrscheinlich ganz, ganz anders ist wie das, was der Fragesteller sich vorgestellt hat. Wo es plötzlich ganz viele Leute gibt und vor allem ganz viele Leute, von denen er nicht gedacht hätte, dass sie auch eine Rolle spielen im Reich Gottes. Gott macht seine Türen ganz weit auf. Werden nur wenige gerettet werden? Nein, es sind viele, ganz viele aus allen Völkern. Die, die nur auf sich selber vertrauen, die nur auf ihr Gutsein sich verlassen und sich überlegen fühlen, die passen dort nicht an den Tisch. Klammer auf, könnten sich aber auch noch ändern. Wie hat dieser Mann, der die Frage gestellt hat, weitergelebt? Vielleicht, hoffentlich, hat er darauf reagiert. Ich denke, das war Jesu Absicht mit dieser strengen Rede. Wer sich von Gott einladen lässt, wer Gottes Gnade und Liebe für sich gelten lässt, wer Jesus folgt, der wird auf jeden Fall dort an diesem großen Tisch ankommen und dabei sein, bei diesem internationalen Essen. Soweit diese Predigt. Wir werden jetzt miteinander singen und in das Singen wird das Fürbittgebet mit eingeflochten sein. Deshalb bitte ich euch alle schon mal aufzustehen.